Willkommen zur Ausgabe 370 von Tabula Ludo. An meiner Seite, naja, eigentlich nicht an meiner Seite, über den großen Teich hinweg, nee, auch nicht über den großen Teich, über den großen Äther hinweg, verbunden mit mir, meine wunderbare Partnerin Jutta in, wo bist du nochmal?
Ich bin in Basel.
Ja, und ich bin hier in Bonn. Die Technik macht's möglich, ein Wunderwerk der Technik.
Genau. Also ich bin diese Woche in der Schweiz, in Basel, und ich heiße euch ganz herzlich willkommen, weil wir lassen natürlich, auch wenn ich unterwegs bin, die Folge nicht ausfallen.
Ja, denn wir haben heute wieder eine ganze Ladung voll von News von der letzten Woche, und da werden wir drüber sprechen. Und außerdem haben wir noch was ganz Besonderes. Wir haben nämlich ein Interview mit Akram gemacht über das Spiel, das sie demnächst rausbringen, nämlich Inkborn. Und da habe ich mit jemandem gesprochen von Akram, und da werden wir nachher reinhören am Ende der Folge.
Ja, genau. Aber bevor wir in die einzelnen Themen einsteigen, komme ich mit meinem obligatorischen Werbehinweis um die Ecke. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen, und wir haben Links in unseren Shownotes, und deswegen sagen wir prophylaktisch, das ist alles Werbung aus Überzeugung. Und wir haben auch keine Rezensionsexemplare erhalten.
Nee, diesmal nicht. Also, gut, wir haben einen Inkborn-Rezensions-Key erhalten, das muss man vielleicht dazu sagen.
Ja, okay. Aber ja, der spielt heute, glaube ich, keine Rolle. Doch bei Akram, glaube ich, oder?
Ja, bei Akram, genau, das Inkborn. Heute ist übrigens, du warst ja nicht hier, ja, ich musste die ganze Zeit selbst an die Tür laufen. Mhm. Heute sind tatsächlich die Altered-Karten gekommen, endlich. Nach langer Verzögerung.
Ja. Neid.
Ja, ich glaube, wir kaufen nie wieder Altered, weil wir haben jetzt genug Altered für die nächsten 10 Jahre, würde ich sagen.
Ja, aber da ist doch schon die neue Welle am Rollen.
Ja, aber in der Geschwindigkeit, wie wir die Päckchen auspacken, wir haben von dem ersten Booster-Set ja noch irgendwie, keine Ahnung, 20 Päckchen übrig. Weil wir machen das ja so, wir beschränken uns selbst. Jedes Mal, wenn wir eine Partie spielen, dann kriegen wir danach jeder ein Booster-Päckchen aus diesem Dings. Und ich würde sagen, die ersten 20 Päckchen haben wir weg. Bleiben aber noch irgendwie, glaube ich, 16 oder sowas für die Booster-Box. Und jetzt kam halt Nachschub. Ich bin ja eigentlich überhaupt nicht der Trading-Card-Käufer. Ich habe da lange abgeschworen von. Damals in Zeiten von Magic war das ganz schlimm. Das ist wie so eine Sucht, ja. Und deswegen musste ich mich echt hart am Riemen reißen, jetzt nochmal mitzumachen bei sowas wie Altered. Aber Altered ist einfach das Spiel so cool. Muss man einfach sagen. Ja. Das ist immer was Innovatives. Ja. Haben wir ja eine Rezension dazu gemacht. Na gut. Ich würde sagen, wir springen mal direkt in die News rein. Da haben wir ganz am Anfang zwei News aus dem Catan-Universum. Nämlich einmal gibt es Catan Zip jetzt neu. Beide Spiele übrigens, von denen wir hier erzählen, gibt es im Moment nur Ankündigung für die USA, was ich auch wieder mal ein bisschen seltsam finde, weil Catan ist ja schließlich ein deutsches Produkt von einer deutschen Firma, von einem deutschen Verlag. Aber die sind natürlich auch wieder mal in Amerika schneller. Da ist irgendwie auch Cosmos ganz weit vorne bei sowas. Und ja, und Ravensburger natürlich. Ravensburger ist ja auch so ein Laden, der in den USA viel coolere Sachen macht als bei uns. Naja.
Ja, irgendwie komisch, die Spezialisten da im Ausland Spiele rausbringen, ja, obwohl die eigentlich deutsche Verlage sind.
Catan Zip ist genau das, wie sich's anhört. Es ist eine kleine Version von Catan. Ich finde es irgendwie schon lustig, dass sie das Zip nennen. Ich habe übrigens mal nachgeguckt. Die Anleitung ist nämlich schon online. In der Anleitung steht nichts davon drin, dass sie irgendwie das Trademark für Zip irgendwie lizenziert hätten oder so. Ich weiß auch nicht genau, ob Zip irgendwie ein freies Trademark ist, das jetzt wo es kein Trademark drauf gibt oder sowas. Aber es heißt tatsächlich Catan Zip und ist eine kleine komprimierte Version sozusagen von Catan. Das Ganze ist als Roll and Ride, sieht das ein bisschen aus. Da ist ein Block dabei mit Catan-Plänen quasi, und es sind Stifte dabei, mit denen man dann die Sachen auf die Pläne direkt draufmalt.
Ja, aber das Zip bezieht sich doch, wenn ich das richtig sehe, einfach darauf, dass da eine kleine Tasche dabei ist, die mit einem Zipper, also einem Reißverschluss, auf und zugemacht werden kann.
Ja, so kann man das natürlich auch sehen. Ja, kommt am 1.5. in den USA raus und sieht ganz, ganz lustig aus. Ist halt für unterwegs, ist halt auch so ein Tray dabei für die Ressourcen. Die Ressourcen sind übrigens keine kleinen Holzteilchen, die irgendwie runterfallen oder in den Zugsitz rollen können, sondern sind solche Pappkärtchen anscheinend. Das Ganze ist also schon so ein bisschen drauf gemacht, dass man das irgendwie auch mal unterwegs spielen kann, ganz gut.
Am 1.5. Das ist leider, nachdem wir in Toronto waren. Schade.
Das ist, nachdem wir in Toronto waren, ja, leider.
Können wir keinen Auftrag erteilen und uns das bringen lassen.
Genau, genau. Ja, was es noch neu gibt aus der Catan-Welt, es gibt noch ein neues Spiel von Benjamin Teuber, Catan on the Road. Das ist ein Kartenspiel für 3 bis 4 Spieler, dauert ungefähr nur 15 Minuten, ab 10 Jahre. Und auch das kommt jetzt in 2026 in den USA erstmal auf den Markt für $10. Das sieht man, auf den ersten Blick habe ich gedacht, oh, das ist ein Mehrspieler-Katan-Kartenspiel. Es gibt ja das Katan-Kartenspiel für zwei Spieler schon sehr, sehr, sehr lange. Das habe ich schon im Studium gespielt. Und das sah fast so ähnlich aus, aber es scheint doch was anderes zu sein. Auch bei der Spielzeit, das Katan-Kartenspiel ist ja schon ein relativ langes Spiel, sage ich jetzt mal. Ja. Das hier dauert nur 15 Minuten, nennt sich On the Road, ist eine Neuentwicklung, gibt noch keine richtigen Informationen dazu. Wie gesagt, kommt aber dieses Jahr noch und wird mit Sicherheit auch in Deutschland kommen. Wäre dann mal interessant. So eine Kurzversion wahrscheinlich ist das.
Ja, also offensichtlich haben sich da die Spielverlage Gedanken gemacht, wie man denn jetzt Katan, nachdem es das letzte Jahr dieses große Jubiläum zu Katan gab, doch noch mal so ein bisschen monetarisieren kann.
Ja, wir warten ja alle auf die Netflix-Serie. Oh Gott. Ja. Es gibt noch ein paar nette Crowdfunder, die ich gefunden habe, die ich interessant fand. Zum Beispiel The Glasgow Train Robbery. Das ist gerade jetzt gestartet, vorgestern. Und da geht es um ein, ja, genau das, was es sagt, um den Glasgow Train Robbery, der in den 60er Jahren stattfindet. Und wir sind ein kooperatives Team von zwei Spielern, die versuchen, ja, das den Zug auszurauben. Also quasi den Grey Train Robbery zu machen.
Das Unmögliche möglich zu machen.
Ja, wir machen halt die Realität nach, ne? Wir verschwinden danach auch irgendwie für 50 Jahre ins Ausland und kommentieren die britische Politik immer so vom Ausland. Wie war das? Na egal. Auf jeden Fall, das Ganze ist von Salt and Pepper, die ich ja ziemlich cool finde. Die bringen ja immer so kleine, kompakte Spiele raus, auch ganz viele so Zweispielerspiele. Und das Ganze gibt es da für 25€ und da kommt noch ein bisschen Porto drauf. Ist, wie gesagt, ein kooperatives Spiel, dauert ungefähr 30 Minuten ab 10 Jahre. Und sieht ganz cool aus. Also ist ein spannendes Ding. Leider nur in Englisch und Spanisch in der Sprachversion. Mhm. Zumindest auf dem Crowdfunder. Aber da muss man mal gucken, vielleicht kommt das auch irgendwann mal in Deutsch raus. Die Illustrationen finde ich auch sehr schön. Die sind so klassischer Comic-Style. Finde ich sehr, sehr cool. Und ja, das werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Das wird es mit Sicherheit auch auf das Spiel schon mindestens mal zu spielen geben. Ich gucke mal gerade, ob ich hier finden kann, wann das ausgeliefert werden soll. Nee, das finde ich jetzt auf den ersten Blick nicht. Das liefern wir im Zweifelsfall dann nochmal nach. Dann gab es einen schönen Artikel von Maren Hoffmann im Spiegel. Grüße gehen raus zu Politikbrettspielen. Die Artikel von Maren Hoffmann im Spiegel sind ja auch so eine Konstante, sage ich jetzt mal. Die schreibt ja immer über Brettspiele im Spiegel und ist ja auch Mitglied der Spiel des Jahres Jury. Und die Auswahl hier, das ist tatsächlich ein Artikel, der schon ein bisschen älter ist, den sie aktualisiert hat. Der ist von 2024, aber man hat ob der Wahl in Baden-Württemberg jetzt gedacht, naja, machen wir doch nochmal. Da sind aber auch tatsächlich ein paar Spiele drin, von denen ich noch nichts gehört hatte, zum Beispiel Gnomenparlament. Mhm. Da geht es irgendwie um Bestechung im Politikbetrieb, also auch sehr realitätsgetreu sozusagen. Und dann haben wir natürlich sowas wie Friedrich Ebert, das haben wir ja auch, das haben wir auch schon gespielt. Das ist, würde ich sagen, die Trockenheit in Person beim Spielen.
Oh ja, das war sehr, sehr trocken.
Ja, es ist eher tatsächlich ein Lernspiel, würde ich sagen. Also es fällt unter die Kategorie Serious Game. Das Thema ist natürlich schon cool, aber man hätte da vielleicht noch ein bisschen mehr Spielspaß in die Packung packen sollen, finde ich. Naja. Ansonsten das Übliche wie zum Beispiel Die Macher, da ist das noch dabei, oder Hegemony. Und da bin ich ja sehr gespannt auf den Nachfolger. Da haben wir ja gebackt, da sind wir im Crowdfunding dabei. Das kommt demnächst und ja, hier sind das Volk noch dabei übrigens. Ja, wir haben euch den Artikel in den Shownotes verlinkt, könnt ihr selbst mal ein bisschen gucken. Dann traurige Nachricht von Tiberpunk, da hatten wir beim letzten Mal drüber gesprochen, dass wir das gebackt haben oder ich das gebackt habe, weil ich das vom Thema her ziemlich cool fand von ID Venture. Mhm. Und die haben das Ganze jetzt abgebrochen. Ich habe da mal vorgestern gucken wollen, wie die Kampagne steht und dann kam da Kampagne abgebrochen und ich dachte so, huch, habe ich was verpasst? Die haben tatsächlich die Kampagne auf Kickstarter abgebrochen beim Stand von ungefähr 40.000 Euro. Von 10.000€ Goal und haben angekündigt, dass sie auf Gamefound umziehen. Auf Gamefound gibt es jetzt tatsächlich auch schon eine Preview-Page, allerdings ist es noch nicht an den Start gegangen bei Gamefound. Die Begründung dafür, die sie an die Bäcker rumgeschickt haben, was ich leider übersehen habe in meiner Mailbox, die war so ein bisschen seltsam, fand ich. Also irgendwie von, sie wollen irgendwie mehr Reichweite erreichen mit Gamefound und deswegen würden sie umziehen. Aber es ist natürlich auch schon krass, wenn man irgendwie 400 Bäcker hat, ja, dann die muss man ja, die verliert man ja dann quasi, die kann man ja nicht mitnehmen, ja. Das heißt, die sind dann weg. Die muss man quasi neu anwerben. Man hat eine Menge Geld ausgegeben und Aufwand gemacht, dass man diese 400 Leute dazu bekommt, die Sachen zu backen. Und jetzt startet man wieder bei null. Also so richtig klar ist mir das nicht irgendwie.
Ja, also selbst wenn da jetzt ein Teil von den Bäckern quasi dann mit umzieht, glaube ich nicht, dass die vollen 400 damit umziehen werden. Das ist schon ein Risiko, dass die da fahren.
Ja, vielleicht ist es aber auch so ein Ding, dass sie gesagt haben, okay, das ist uns einfach zu wenig. So diese Geschichte, dass man das Goal gar nicht da setzt, wo man, dass man quasi erreichen will, um es zu realisieren, sondern das interne Goal ist viel höher als das publizierte Goal. Was ja meiner Meinung nach irgendwie auch schon ein bisschen ein blödes Konzept ist. Aber vielleicht muss man irgendwie, ich kenne mich da jetzt auch mit dem Crowdfunding-Marketing nicht so aus, vielleicht muss man da so mitschwimmen, aber richtig fair finde ich das halt nicht, ja, weil das ist ja, die Idee bei Crowdfunding ist ja, dass man offen mit den Fans umgeht und mit den Leuten umgeht, die sowas finanzieren wollen. Also die Begründung, die in diesem Posting drin sind, wir haben euch das auch mal verlinkt, ist nicht so richtig klar und ich könnte mir gut vorstellen, dass es einfach deswegen ist, weil sie gemerkt haben, es kommen einfach nicht genug Leute zusammen und sie müssen das Ganze nochmal in die Planungsphase schicken, um nochmal zu gucken, was sie machen können, damit sie im Endeffekt dann mehr Effekt haben und mehr Leute noch rankriegen. Ja. Also ich weiß es nicht. Ich habe es auf jeden Fall jetzt auch mal auf GameFound irgendwie mir markiert. Da kannst du ja dich schon subscriben auf die Liste quasi. Dann kriegst du einen Ping, wenn es da ist. Und man bekommt tatsächlich auch, wenn man das gemacht hat und vorher schon bei Kickstarter war, bekommt man eine extra Miniatur, haben sie zumindest gesagt. Ja, ich hoffe, dass das zustande kommt, weil ich finde das Thema ziemlich cool. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, das ist so Cyberpunk meets römisches Reich. Ja, also die Story ist, dass die Römer in der Römischen Republik ist ein UFO abgestürzt und die Römer haben das Ding geplündert und die Technologie benutzt und angepasst. Und daraus hat sich dann so eine Art Cyberpunk-Gesellschaft mit römischem Einfluss gebildet. Und das finde ich ja schon echt ein spannendes Thema. Ich finde auch, das Material sah cool aus, Titelbild sah cool aus und so. Also, und ich meine, ID Ventures sind ja auch nicht jetzt gerade die Neulinge im Crowdfunding-Bereich, ne?
Ja, und ich finde, das ist auch mal eine halbwegs plausible Erklärung, warum sich dann quasi so eine Cyberpunk-Welt irgendwie entwickelt hat. Und es ist eben nicht die Situation, ja, wir waren total hoch entwickelt und dann haben wir so einen gesellschaftlichen Absturz hingelegt.
Ja, ich glaube, wir können jetzt gerade bei unserer Gesellschaft gucken, wie sowas funktioniert. Hat man nochmal 20 Jahre, dann haben wir hier quasi Shadowrun. Oder wahrscheinlich eher so Cyberpunk 2077 oder so. Also auf jeden Fall dranbleiben bei Tiberpunk. Da wird hoffentlich noch was kommen und hoffentlich wird das auch eine Realität. Dann habe ich was gefunden, was dir bestimmt gefallen wird, denn es gibt eine neue Erweiterung für Kingdom Legacy, die rauskommt. Da kommt was Neues raus mit Exploration, Fokus auf Exploration mit 160 neuen Karten. Und das Ganze kommt schon im April. Allerdings in Englisch erstmal nur.
Ja, ich habe zwar Kingdom Legacy mit auf die Reise genommen, aber ich habe noch kein einziges bisschen weitergespielt. Vielleicht schaffe ich das heute Abend nach dem Interview hier, dem Termin hier mal ein bisschen was davon zu spielen.
Ja, das Ganze ist übrigens auch kein Link. Wir haben keinen Link in den Shownotes, weil es gibt keinen Link dazu. Das Ganze war nur in dem Newsletter von Frix Games drin. Ja, Presselinks wären echt praktisch, ja, zum Weiterverteilen. Und vor allen Dingen müsste ich da nicht so ein Briefmarken-großes Bildchen in die Shownotes tun. Weil mehr Bild gibt es einfach nicht davon, ne? Naja, wie immer dasselbe. Kritik gibt es gerade an Awaken Realms wegen AI bei Concordia. Da ist ja gerade die Special Edition an den Crowdfunding-Start gegangen und beziehungsweise ist da in der Vormerkung, sage ich jetzt mal, das ist noch nicht gestartet, glaube ich. Und da das Titelbild erregt die Gemüter sozusagen, ja. Weil, und zwar aus zwei verschiedenen Gründen. Die einen sagen, das Titelbild wäre sexistisch, was ich so ein bisschen zustimmen muss. Das ist halt schon ziemlich offenherzig, die Dame, die da auf dem Titelbild ist. Und das andere ist, dass die Leute glauben, dass das KI eine KI-Grafik ist. Und dem kann ich auch nur zustimmen. Es hat diesen typischen glatt gebügelten Look, ja. Und Awaken Realms ist ja auch nicht, jetzt sag ich mal, unbekannt für die Nutzung von AI. Die hatten ja bei Puerto Rico auch schon Ärger mit AI-Art und haben dann ganz schnell zurückgerudert. Vor allen Dingen, weil damals auch Ravensburger Druck gemacht hat, ja, und gesagt hat, hier, das geht so nicht, wir können keine AI-Grafiken benutzen. Und dieses Mal haben sie es anscheinend wieder versucht oder versuchen es wieder. Es gibt noch keine weitere Aussage von Awaken Realms dazu. Es gibt auch noch kein Statement, ob dieses Titelbild tatsächlich AI ist. Aber die Wellen kochen hoch und die Diskussion brandet sozusagen auf Boardgame-Geek ganz schön hoch, krass hoch. Und das Ganze könnte auch so eine Art, ja, also ich könnte mir gut vorstellen, dass es das vielleicht so eine Art Breaking Point wird, weil wenn die das jetzt einfach mal durchziehen, ja, und sagen, ja, machen wir jetzt und das ganze Ding doch gut finanziert wird, das könnte bedeuten oder das könnte ein Signal sein für andere Publisher zu sagen, okay, mit AI-Art kriegt man vielleicht einen Shitstorm, aber die Leute kommen trotzdem und kaufen es. Ja. Also ich bin mal gespannt, was da bei Awaken Realms und Concordia so passiert bis zum Start. Das wird ein spannendes Projekt aus ganz vielen verschiedenen Gründen, nicht nur aus dem Spiel, ja, sozusagen, ja. Ja, also da könnt ihr mal gucken, wir haben euch den Link zu dem Shownotes-Ding mal reingetan, da könnt ihr auch mal selbst auf das Titelbild gucken und mal schauen, was ihr dazu denkt. Wenn ihr da eine Meinung zu habt, schreibt uns doch mal in den Kommentaren. Ja, dann habe ich was gefunden, dass ich bin ja überhaupt nicht der Fan von One Piece. Das ist diese Anime-Serie, die es auch als Realverfilmung gibt. Ich weiß nicht, hast du das mal gesehen?
Ich habe da 2 Folgen von gesehen und kann da überhaupt nichts mit anfangen. Es hat mich nicht abgeholt. Ich habe tatsächlich die allererste Folge geguckt und die zweite, da waren die schon lange draußen und die gab es irgendwo im Stream. Und ich habe gedacht, nee, nicht meine Welt.
Ja, meine Welt ist es auch nicht, ja, aber ich kann das verstehen, viele Leute das richtig cool finden, ja, das hat ja auch was mit Nostalgie zu tun und so, das ist ja ursprünglich mal eine Anime-Serie gewesen und da gibt es zwei Staffeln auf Netflix von One Piece als Echtserie sozusagen. Und davon, und jetzt kommen wir zum Brettspiel-Thema bei dem Ganzen, da wird es jetzt ein Spiel geben, das nennt sich 5-Minute One Piece. Und ist ein kooperatives Spiel, wo wir unsere Piratencrew zusammenstellen müssen und das Island Adventure bestehen müssen. Und das Ganze ist halt inspiriert von dieser Netflix Live-Action-Adaption von One Piece und ist auch eine Re-Implementierung von 5-Minute Dungeons. Das heißt, das ist kein neues Spiel, sondern es ist eine Adaption von einem schon bestehenden Spiel. 5-Minute Dungeon ist ja auch ziemlich bekannt. Das Ganze ist für 2 bis 6 Spieler, dauert, jetzt eine lustige Angabe auf Boardgame, 3 bis 7 Minuten und ab 8 Jahre. Ja. Lustig auch übrigens, es gibt ja noch 8-Minute Empire. Das dauert keine 8 Minuten. Das ist einfach nur gelogen auf der Packung, aber es ist ein schöner Catchphrase. Und bei 5-Minute Dungeon scheint es tatsächlich zu sein, dass es 3 bis 7 Minuten dauert. Das ist immerhin in der Range. Dann kommt eine Ankündigung von Asmodee, nämlich Flip 7 voll fies. Nee, nicht von Asmodee, sorry, nicht von Asmodee, sondern von
Kosmos.
Kosmos, genau. Wir hatten ja schon darüber berichtet, über Flip 7 with a Vengeance in Englisch, dass das rauskommt mit ein bisschen fieseren Effektkarten. Und jetzt hat Kosmos angekündigt, dass das Ganze auch im Herbst 2026 auf Deutsch rauskommt. Und zwar unter dem Namen Voll fies, jetzt erst recht. Das könnte spannend werden.
Genau, und dann sind keine Second-Chance-Karten mehr drin. Und dafür gibt's Karten mit Malusen, also mit Minus-Karbunken, und noch andere böse Effekte sollen auftauchen.
Man kann das übrigens auch mischen mit dem Originalspiel und kann dann irgendwie so ein großes Spiel generieren. Ich glaube, das wird spannend und ich glaube, das sollten wir uns besorgen. Weil, ich meine, Flip 7 ist ein cooles Spiel.
Ja, ich habe auch gedacht, das brauchen wir.
Dann habe ich was Schönes gefunden, und zwar auf der Instagram-Seite von unserem beliebten oder von unserem Lieblings-Brettspielladen, dem Brettspielhelden. Der hat nämlich, der macht immer so Fotos von Neuheiten, die er so im Laden kriegt und sowas. Und da ist mir was aufgefallen, was ich richtig cool fand. Ich habe das dann mal ein bisschen näher angeguckt. Habe ich tatsächlich vorher noch nie gesehen. Ist aber jetzt die 2. Auflage eines Spiels/Buchs, das es schon länger gibt. Und zwar Carp City. Das ist vom Moritz Verlag. Habe ich auch noch nie gehört. Ich glaube, die machen eher so Kinderbücher und so. Das ist ein Wimmelbild-Legacy-Buch bzw. Spiel. Das ist quasi ein Wimmelbild, das besteht aus 2 Büchern. Das eine Buch hat so Wimmelbild-Bilder drin und das andere ist quasi so eine Art Auftragsbuch, wo irgendwie Aufgaben und Texte drin sind und so weiter. Und das Ganze ist so eine Kombination aus so einem Choose-Your-Own-Adventure-Spiel und einem Wimmelbuch. Und es gibt dann ein total süßes Video von so 2 Kids, die das erklären, wie das Ganze funktioniert. Total cool gemacht. Die Idee ist also quasi, dass du dir diese Wimmelbilder anguckst aus dem Buch. Und da sind halt bestimmte Situationen halt in diesen Wimmelbildern drin, so wie das halt bei Wimmelbildern ist. Ja? Mhm. Und diese Situationen haben immer einen Pointer mit einer Zahl in dieses andere Buch. Und in diesem anderen Buch ist dann so eine kleine Mini-Story drin für diese Situation und ein kleiner Auftrag. Und da steht dann zum Beispiel, ja, also der sowieso hat seine Katze verloren, ja. Such doch mal die Katze. Und dann musst du halt die Katze suchen. Und zwar in diesem Buch. Ja? Auf verschiedenen Seiten unter Umständen. Es gibt so Fälle, nennen die das, die auf einer Seite sind, auf derselben Seite. Und es gibt aber auch die, wo du blättern musst, wo du also gucken musst, wo sind die ganzen. Und du kannst ja halt aussuchen, wo du hingehst und sowas. Und du kannst aussuchen, welchen Auftrag du jetzt annimmst und so. Es ist also so eine ganz witzige Kombination von so einem Choose-Your-Own-Adventure-Konzept mit Wimmelbuch und hat so ein bisschen Mikro-Makro-Vibes, sag ich jetzt mal. Und das ist schön illustriert. Ich find's richtig nett. Also ich glaube, das sollten wir uns auf jeden Fall näher angucken, weil ich glaube, das könnte ein gutes Geschenk für ein paar Leute sein, die ich kenne.
Ja, auf jeden Fall. Und das sieht wirklich super süß aus, das Buch.
Ja, es gibt auch Sticker, die man ins Buch reinklebt, um dann halt, wenn dann bestimmte Aufträge erfüllt sind, dann werden halt, dann ändert sich der Status quasi des Buchs und dann sind bestimmte Sachen nicht mehr verfügbar oder neue Sachen werden verfügbar. Und dann kann man so Sticker reinkleben und diese Sticker sind auch wieder ablösbar. Also es ist schön kindgerecht. Ja, sodass das nicht alles irgendwie endgültig sozusagen drauf bappt. Also finde ich echt eine lustige Idee. Könnt ihr euch gleich mal angucken. Haben wir euch verlinkt. Dann habe ich ein Spiel gefunden, Dracula's Fortune, als Ankündigung für 2026. Und zwar ist mir das deswegen aufgefallen, weil die Spielbeschreibung sich anhört, als wäre das ein Agent Avenue für mehrere Spieler.
Okay, ja. Es sieht auch ein bisschen so aus.
Ja, es sieht auch so ein bisschen aus, ne? Das Ganze ist für 2 bis 4 Spieler, dauert ungefähr 20 bis 30 Minuten ab 14 Jahren. Und die Story ist, dass dass Graf Dracula jetzt endgültig ins Gras gebissen hat. Und wir streiten uns als seine Vampirstudenten um sein Erbe. Und das Ganze funktioniert so, jeder Runde ziehen wir 4 Karten und teilen die in 2 Stapel auf, also jeweils 2 Karten. Und die bieten wir unserem linken Nachbarn an. Ja? Mhm. Und der muss dann sich aussuchen, welchen von diesen Stapeln er nimmt und welchen er quasi uns übrig lässt. Ne? Okay. Agent Avenue Vibes. Ja? Und dasselbe machen wir mit unserem rechten Nachbarn, aber unser rechter Nachbar bietet uns was an. Ja? Mhm. Und so musst du halt mit den 4 Karten, die du dann bekommen hast, einmal die 2 Karten, die du von rechts quasi ausgesucht hast und die 2 Karten, die du von links übrig gelassen bekommen hast, die nimmst du auf die Hand und das sind dann deine 2 Karten für die Runde. Und davon kannst du noch eine dann irgendwie wegwerfen und kannst damit Endgame-Bonuses triggern und so weiter. Das Ganze scheint schon so ein bisschen strategischer zu sein, weil es ist auch ab 14 Jahre, also es ist jetzt kein Kinderspiel und so. Und das hat für mich so ganz klare Agent Avenue-Vibes. Und wir hatten ja schon drüber uns unterhalten. Eigentlich wäre Agent Avenue auch ein richtig cooles Multiplayer-Spiel, wenn man das irgendwie in so ein mehr als 2 Spieler-Korsett reinkriegen könnte. Und vielleicht ist es das hier.
Ja, also das sollten wir uns auf jeden Fall genauer angucken.
Ja, ist von Trick or Treat Studios. Haben wir euch verlinkt. Es gibt noch kein Datum dafür, aber es gibt schon die Seite und da könnt ihr mal gucken. Da gibt es auch ein bisschen mehr Informationen, ein paar Fotos. Ja, dann habe ich noch was Schönes gefunden. Das ist eher so ein bisschen kurios. Und jetzt sorgen wir dafür, dass unser Podcast hier für diese Woche zumindest so ein Explicit-Label bekommt bei Apple. Who the fuck is my D&D-Character? Ist eine Webseite, die genau so heißt, wie ich gerade gesagt habe. Who the fuck is my dndcharacter.com. Und wenn ihr da drauf geht, dann kriegt ihr eine zufällige Hintergrundstory für euren ausgewürfelten D&D-Charakter. Ja.
Ach so, das heißt, wenn ich die Seite jetzt nochmal aufrufe, kriege ich einen anderen Text als den ich jetzt gerade sehe.
Genau.
Das hatte ich noch gar nicht verstanden. Muss ich ausprobieren.
Das ist total lustig, da kommen richtig kreative Sachen raus. Das kann man so benutzen, so als Background-Prompt, sag ich jetzt mal, wo man irgendwie sagt, okay, das ist was, wo ich aufbauen kann. Ich habe jetzt zum Beispiel hier mal geladen das Ganze und dann kommt hier raus, I'm going to roll these stats for a fucking unstable half-orc monk from a broken home who is convinced they're always being left out. Das ist doch mal kreativ. Also so ein Ork-Mönch, der von so einem schlechten Elternhaus kommt sozusagen und die ganze Zeit denkt, er würde benachteiligt werden. Lustiger Charakterprompt.
Ich habe jetzt das zweite Mal aufgerufen, jetzt ist mein Charakter ein funny dwarf barbarian from a large family who is cursed to speak in sentences of exactly 10 words.
Oh, das wird aber schwierig am Spieltisch.
Oh je.
Dann gibt es noch eine spannende Neuheit von Deepprint Games. Die haben uns Informationen geschickt zu Bloom Kingdom. Das Ganze kommt zum Berlin-Con raus, also Mitte Juli dieses Jahres. Und ist ein Spiel, wo wir eine Mannschaft aus, ja, wie kann man das sagen, Blumenhelden uns bauen. Ja, es gibt noch nicht so richtig viele Informationen dazu. Es sieht aber sehr lustig aus. Das sind so Charaktere, die quasi so Blumen, aber in Klamotten sind und in Rüstungen und so. Und man muss die irgendwie aufbauen.
Sieht also echt lustig aus. Der Kopf ist im Grunde genommen die Blüte einer Blume.
Genau. Hat eine schöne Illustration. Es ist von Christian Kudal. Das ist der Co-Autor von Agent Avenue und Mindbug. Da sind wir wieder bei Agent Avenue. Mhm. Ja, deswegen auch spannend. Zwei bis fünf Personen ab 8 Jahre, dauert 15 bis 25 Minuten und wie gesagt, kommt zur BerlinCon und da wird es das auch schon zumindest mal zum Ausprobieren geben.
Ja, da sind wir dann ja mal wieder gespannt.
Ja, das war's eigentlich für heute. Jetzt haben wir noch das Interview mit Akram und da hören wir jetzt gleich mal rein. Vorher sage ich dann, ich sage immer was danach. Wir hören uns erstmal das Interview an.
So we have a guest today. Welcome to the show. Can you tell us where you are and where you're coming from?
Hello everyone and thank you for invitation. My name is Piotr Murawski and I'm working for Akram Digital, where I am lead designer of Inkborn. And what else? I live in Poland. I'm Polish. I live in Kraków. And yeah.
Cool. So your company is Akram, mm-hmm. right? And this company is very well known for doing digital adaptations of board games. So what is the philosophy of Akram? What is the idea of that studio?
That's a good question. Unfortunately, I don't really think that's a good question for me because that would be a better question to ask our founders since I wasn't there at the time when it was all started. But what I can tell, what I know from the conversations, it was all about getting into the industry with the baby steps and starting with digital adaptations of board games. And then after a couple of titles, looking for a good moment to create something from scratch. And here comes Inkborn.
Yeah. And let's talk about Inkborn for a second. So, this is not an adaptation, right? This is an original mm-hmm. game, right?
Mm-hmm. Yeah.
So, what kind of game is it?
So, basically, it's a roguelike deck builder about trying to escape from the origami world. The narrative bit isn't out yet, but what I can say is that we're not actually voluntarily in this world, and we are trying to escape it. I don't know if should I explain the roguelike deck builder base.
Sure, sure.
It works like that. Every time you start a new run, you reset everything except meta progression elements, and you get your starting deck. And through the course of the journey and fights, you get new cards. You build your deck, and that's basically it. But the big difference in Inkborn is something we used to call glyphs. These are the little symbols that every card has, and these symbols, when played in the right order, they trigger combos, which are additional effects that influence fights.
Okay, cool. So, let's talk about that for in a second again, because I want to talk a bit about the story and the background mm-hmm. of it. But, we said before that Akram is known for adapting board games into the digital world, like Stone Age, for mm-hmm. example, or Concordia, or Unmatched. Unmatched is one of our favorites here as well. So what was the reason behind, or what was the initial starting point of saying, okay, let's create an original game now?
That's... That's a good question to our founders, but I think Grzegorz and Andrzej, our founders, they always wanted to make original games, but they also were great enthusiasts of board games, especially Grzegorz. So we started with the board games because they felt maybe a little bit easier to produce. So that was the beginning. When the time had come, we've been thinking about what is our know-how, how after this, 10 or 7 years in these 7 years, we developed some know-hows, how to make turn games, how to make card games and systems and so on. And we just felt like, yeah, that's the moment we can try something of our own, but within the systems, still using cards, still using turn-based, but on our rules.
Yeah, I mean, you can really feel that in Inkborn. We had the opportunity to try it out, and it feels like a board game, right? So in times, or it feels like a board game adaptation, I would mm-hmm. say. right? So is there any like design philosophy or anything that is something that you could have taken from the board game adaptions to the original game? Or is it something that from the design perspective is completely different as an approach?
So I would say there's a lot of like design groundwork done. There was a lot of design groundwork done in the board games at the very beginning. Dominion, for instance, which is basically physical deck builder. So I think the whole base of the game comes and goes back to 2008. And that's how it started. And of course, we just used some computing power to make it maybe more complicated, more complex, or so to say.
Okay. So one of the things that intrigued me when I tried it out is the very unique art style. It's some kind of like paper folding, like watercolor, inky drawings style. How that came that to be?
It all started with a simple, but as it turned out later, pretty brave idea. Let's do an origami game where everything is paper or connects to paper in some way. We always wanted to do everything, as I like to say, organic. So for the couple of weeks, we were looking for references, checking out how does the art of origami actually works, and so on. And after hours on Pinterest and after hundreds of pictures on our mood board, we finally solidified our art style and guidelines for our artists. And this whole origami thing happened. So it was just pretty much an idea out of the blue. Nothing concrete in particular. We've made it to this point where we have the whole origami world.
So for the actual execution, so creating the game, with board games, it's usually that, or like in most cases, you have like a prototype, which is more like focused on the mechanic and the rules and everything. And then the art comes in a sequence after that. Is that different with video games? Is there like a constant back and forth between the artwork and the game design? Is that something that is influencing each other?
Well, in my opinion, of course, there is no good first step, because you can have a mechanic and then the whole world to purpose this mechanic to help this mechanic to shine, or you can have the world at first and then think about some mechanics. I'd say it depends on the project. It depends on the idea. If your mechanic is strong enough to influence how the world should look like, then the mechanic is obviously first, and the opposite works as well. For us, it was like this: the mechanics were first, the combo system was first. And then we've been thinking about the word, and I know, I remember that one of the board members came up to me and said we would love to have something unique, there was nothing like that before, and that was tough, but actually. We came up with this origami style, and it's not like there is no origami games at all on the market, but I think they're pretty niche. So, yeah, that's how it went. The combo system first, and then the origami world.
So, same question about the story. Can you tell us a bit about the story and how did the story came to be? Is that something that comes first before the art style, or at what point in the development is the story usually coming in for something like that?
So the story was I would say in parallel with the word. So it was the second thing. When we came up with the word, we also came up with the story. And I don't want to spoil anything because the narrative bit is not out yet. But I can say that when you start a game, you just get that enigmatic information that you're Ingborn, whatever that means. And you you receive information that you are this kind of weird entity that comes back to life every time it dies, and you are trapped in this origami world, and you have to find a way to a way out of it.
Sounds interesting. So I mean, and it matches the art style, right? So on your webpage, you say that you collaborated with Jamie Stegmaier on Inkborn. What kind of collaboration was that, and what was the impact there?
So some time ago, we have digitally adapted a charter stone, and from that collaboration, we stayed in touch with Jamie. And when the Inkborn idea came out, we were looking for business partners, and that's how it started. And the collaboration process was all about, you know, sharing thoughts about design of particular systems, enemies, cards, and keywords, and so on. And just basically receiving feedback from Jamie. So it was like this emails going back and forth between us, sharing Google Sheets and stuff.
Cool. That sounds really exciting. So my last question before we're going into the quickfire round is, when does it come out, and on what platforms does it come out? And is there anything that we can already see from Inkborn?
So right now you can get it on Steam as an early access version, but in the future we're planning releases on mobile platforms and handhelds like Nintendo Switch, for example. And we're targeting the very beginning of 2027 with the version 1.0, but we'll see.
Yeah, thanks. Then let's jump into the quickfire round. So this is something that we are usually doing at the end of the interview, where we are like putting something in front of you, and you have to decide for something, mm-hmm. right? So first one is physical dice or digital dice?
I would say digital, because there's less physical connection to the dice between my hand and the dice, so I feel less, I would say... it's less of my fault when something goes wrong. I feel like the digital one is easier to you know what I mean.
Yeah, sure. So, personal interest of mine, what is your favorite programming language?
C#. I'm Unity boy, so.
Oh, C#. Okay. Keyboard and mouse or gamepad?
That depends. But most of the time, keyboard and mouse. Sometimes in the sport games like FIFA or I don't know, maybe like games like Mortal Kombat or something, the gamepad is okay.
Yeah. By the way, we tried out Inkborn on Steam Deck, and it worked beautifully. Right? It worked really well.
Great.
So one mechanic that you really hate in video games, is there one?
There is a encumbrance mechanic in RPGs, and it's not like I hate it every time I see it, but because for some of the games it works, like for example Kingdom Come Deliverance, but that's a simulator, so it does it pretty well. But every other RPG game is just, for me, just pure nonsense. Like I can store like 99 swords in my backpack, but the last one is too heavy, so you can't have it. But the 99 were okay, and just this one, it doesn't fit. So sorry, you cannot pack it.
Okay. So we talked about Jamie Stegmaier. So what is your favorite Jamie Stegmaier game?
Charterstone, I would say Charterstone.
Oh, really? Okay, cool. Yeah, mine is Scythe. I really love
Great
Scythe.
World building in Scythe, yeah.
Yeah. But Charterstone, we have a bit of an issue with campaign games, right? So it's like, it's taking so long to play through them.
That's true.
But Charterstone, I played that as well, and it's a really cool game. So the design is great.
There's one problem in this... I would say legacy style games, and that's something that hurts my soul deeply, is putting stickers on the board, because I want to keep it immaculate like it was as I bought it, and I don't want to, well, I'm not going to say ruin it, but you know, I just don't want to make it lose this whole freshness.
I can feel that. When I played, I did the first Legacy game that came out was Risk Legacy. It's years back, long before the Pandemic Legacy and the other Legacy games came out. That was essentially the first Legacy game. And when I got that, at that time, it was completely off to even touch a board game component that came in the box, yeah. right? And like in the first round, it was telling you, yeah, just trash that card, like tear it apart. I was like saying, okay,
that's too much.
Yeah, it was a jump over the cliff, mm-hmm. right? what was the longest board game session you have ever survived?
It was about 14, maybe to 16 hours. And it was Twilight Imperium 4th edition. Great game, but when you're working and just trying to find that one yeah. Saturday to play this game, that's crazy.
Yes. Yeah, it's a great game, but it's very hard to find a group for yeah. that. I played it like 3 times over the last 10 years or so, and I would like to play it yeah. more. But it's an awesome game.
But the digital adaptation is coming, so...
Yeah, yeah. Maybe. Yeah, we had that on our news last yeah. week. Steam Deck or Nintendo Switch?
I would say Nintendo Switch, because I love the idea of Steam Deck being connected to my library, but the Nintendo Switch is that's shame to say, but it's winning because the exclusives. I just want to have the access to the exclusive games like Pokemon or something.
Yeah. So, if you could adapt any board game on the market, what would it be?
So it's called in Polish translation. It's Turbo, but I think it's Heat in the English translation. So this F1 simulator. That would be great to just like empower this whole feeling playing, you know, this car game where you can put some sound engine sounds in the background and some maybe even like shifting with mouse, just touching this shift stick and just putting your gears manually. That could be pretty good.
Yeah, that would be really nice. Yeah, I mean, maybe this is an opportunity for Akron.
Yeah, maybe.
So, finally, last question. And we're coming back to Inkborn. Can you describe Inkborn in exactly 3 words?
I would say origami combo deck builder.
Cool. Okay, perfect. Awesome. Thanks for the interview. So this was really awesome, and we're looking forward when the game comes out. And meanwhile, we're trying out the beta version. And thanks for the interview.
Thank you for the invitation. Thank you so much.
Ja, war spannend zu sprechen mit Piotr von Akram, und wir haben das Spiel auch schon ausprobiert. Das sieht erstmal von der Optik aus her richtig, richtig cool aus. Und das Ganze wird noch ein bisschen dauern, bis es tatsächlich rauskommt. Es gibt aber den Early Access jetzt schon auf Steam. Und wie gesagt, er hat ja gesagt auch im Interview, dass es auf Mobile-Plattformen auch rauskommen wird. Ist halt schon so ein bisschen Brettspiel-affin. Also nicht nur, weil Akram eigentlich vorher nur Brettspiel-Umsetzungen gemacht hat und sonst nichts anderes. Und das hier das erste richtige Spiel ist von denen. Sondern das ganze Spiel fühlt sich halt auch so brettspielmäßig an oder kartenspielmäßig an. Es fühlt sich so ein bisschen an wie Slay the Spire. Sag ich jetzt mal, ja, aber es hat so ein paar Dinge, die schon unterschiedlich sind von Slay the Spire. Dieses ganze Combo-System und sowas ist schon ganz cool. Da bleiben wir auf jeden Fall dran und werden da nochmal dran berichten, wenn das dann rauskommt. Das wird noch ein bisschen dauern, ne? Aber wir sind da dran. Das war's für heute.
Dann hoffen wir, dass ihr das alles spannend fandet und das mit dem Remote einigermaßen geklappt hat. Ich glaube, wir haben so ein paar Überschneidungen, weil eine Delay-Phase zwischen unseren Gesprächen ist. Vielleicht kannst du das mit der zweiten Tonspur, die ich hier parallel aufnehme, ja noch irgendwie fixen.
Ja, das kriege ich irgendwie hin. Es wird nicht zu schlimm klingen, hoffe ich. Und wenn es doch schlimm klingt, dann lass uns das in den Kommentaren wissen, bitte.
Genau. Und ansonsten wünschen wir euch wie immer eine tolle Zeit. Spielt was Schönes und tschüss, macht's gut.
Bis dann, ciao.